Ich habe vorhin zu Helmut gesagt, wenn man jetzt schon diese ganzen Unterrichtseinheiten dabei war und immer nur zuhören konnte, man hat irgendwie so dieses Bedürfnis, sitzen bleiben zu können und weiter zuzuhören. Denn wisst ihr, ich merke immer mehr, dass die Jugendbibeltage eigentlich zu Tagen für mich ganz persönlich werden. Einfach zu Tagen, wo Gott zu mir persönlich spricht und wo Gott mich eine ganze Menge lernen lässt, aber wo Gott einfach auch mit seinem Segen so gegenwärtig ist. Und ich denke, diesbezüglich haben wir alle dieses gemeinsame Empfinden und sind Gott, und das, ich freue mich, dass das in den Gebeten auch immer wieder zum Ausdruck kommt, dass wir Gott dafür auch sehr dankbar sind. Und so wünsche ich sehr, dass Gott auch diese Stunde jetzt segnen würde. Ihr kennt ja das Thema. Es lautet: Verlass dich auf den Herrn. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir haben jetzt Montag zwei Unterrichtseinheiten gehabt, die Gruppenarbeit. Wir hatten gestern zwei Unterrichtseinheiten gehabt. Wir haben immer die Abendandachten, Morgenandachten. Wir haben heute Morgenandacht eine Unterrichtseinheit. Und letztendlich zielt ja jede dieser Unterrichtseinheiten darauf ab, uns doch vor eine Entscheidung zu stellen. Gottes Wort will doch immer mit uns, mit unserem Leben in Wechselwirkung treten. Das Wort, das Gott uns gibt, das soll zu ihm nicht leer zurückkommen, sondern Gott setzt dieses Wort ganz gezielt ein. Und wenn man dann unter diesem Eindruck steht, dass Gott zu einem wirklich ganz gezielt redet, dass Gott zu einem ganz persönlich redet, dann kommt vielleicht bei ein und dem anderen auch diese Frage auf: Herr, wie soll ich das schaffen? Jeder von euch kennt sich doch. Jeder von euch weiß doch, wo seine Probleme liegen. Jeder weiß doch, womit der Teufel immer wieder ankommt. Und vielleicht bist du einer, der das schon so oft probiert hat und gesagt hat: So, das war jetzt das letzte Mal, ab heute geht's anders weiter. Heute Morgen, ich bin so dankbar für die Morgenandacht, bin so dankbar für diese erste Unterrichtseinheit, und Gott zeigt uns dadurch eigentlich, dass es für uns möglich ist, ein Leben zu führen, das vor ihm wohlgefällig ist. Und vielleicht hast du heute auch schon einen Ausblick auf die Zeit nach den Jugendbibeltagen. Vielleicht musst du Entscheidungen treffen. Vielleicht beginnt für dich die Ausbildung, vielleicht das neue Schuljahr, dein Praxissemester, was immer das sein mag. Du kommst in eine neue Umgebung, du hast hier so viel gehört, du kommst mit neuen Menschen zusammen. Wie schaffst du das? Und ich wünsche so sehr, dass Gott uns heute Morgen zeigen könnte, dass wenn du dich auf Gott verlässt, du die Zusage Gottes hast, dass er es dir möglich macht. Ich denke, viele von euch werden den Namen Gorch Fock schon einmal gehört haben. Es ist in der kürzeren Vergangenheit in den Medien dieser Name ist in der kürzeren Vergangenheit in den Medien aufgetaucht, in Verbindung mit dem Marineschiff der deutschen Bundeswehr. Da gab es einen Zwischenfall, dass eine Matrosin, ich kann es jetzt nicht genau sagen, beim Hissen der Segel oder bei welcher Gelegenheit, von den Seilen gestürzt ist und tödlich verunglückte. Darauf will ich aber nicht hinaus. Diesen Namen Gorch Fock nutzte ein norddeutscher Schriftsteller als sein Pseudonym. Und zwar war das der Schriftsteller Johann Kienau. Ich denke nicht, dass das irgendjemand bekannt sein wird. Mir war es das auch nicht.
Aber er war Marinesoldat und ist im Ersten Weltkrieg in einer Seeschlacht gefallen.
Er hat von seinem Leben Folgendes gesagt. Ich weiß nicht, wohin Gott mich führt. Aber ich weiß, dass er mich führt. Das hat mich irgendwie beeindruckt. Ich habe leider nicht viel über sein Leben finden können, habe auch nicht so intensiv danach gesucht. Aber wenn ein Mensch zu dieser Einsicht kommt, ich weiß nicht, wohin Gott mich führt, aber ich weiß, dass er mich führt, dann hat er für sich ganz persönlich erkannt, was es heißt, sich auf Gott zu verlassen. Ich habe eine jüngere Schwester und als Kinder haben wir manchmal ein merkwürdiges Spiel gehabt. Einer von uns hat die Augen geschlossen und hat den anderen drum gebeten, so, jetzt führ mich durch die Wohnung, führ mich jetzt einfach, wo du hin willst. Und der andere hat die Augen geschlossen, gehalten. Und das war so ein ganz merkwürdiges Empfinden. Wir haben uns dann immer wieder einmal abgewechselt und man war wiederholt versucht, einfach die Augen zu öffnen, weil man irgendwie dachte, Mensch, ich kenne mich hier doch aus. Jetzt, die Wand, die ist doch schon ganz nah und der Schrank, der müsste doch jetzt schon kommen. Aber irgendwie, das war nicht so. Wie ist das eigentlich in unserem Leben? Wenn du dein Leben betrachtest, die Zeit, die du bisher gelebt hast, das, was vor dir ist, ist es nicht so, dass wir auch sagen, die Zukunft ist dunkel vor uns? So, jetzt, wenn das der Fall ist, und wir sagen doch, Gott, er führt uns. Und jetzt erleben wir es dann nicht auch manchmal, dass wir den Eindruck meinen, Mensch, wir kennen uns doch aus. Jetzt, hier müsste doch jetzt gleich irgendeine Schwierigkeit kommen. Hier müsste doch jetzt ein Problem kommen. Wenn Gott mich diesen Weg führt, wenn ich jetzt in die Richtung gehe, dann stoße ich doch gleich vor die Wand. Aber will Gott nicht genau das von uns? Dass wir sagen, Nico, jetzt schließ deine Augen und jetzt gib mir deine Hand und jetzt lass dich führen. Und unser Verstand, unsere Wahrnehmung, sie muss dahin kommen, dass wir Gott hierin vertrauen und uns nicht auf unser eigenes Gefühl verlassen, uns nicht auf unsere eigene Wahrnehmung verlassen und auf unsere Meinung als solches verlassen, dass das doch so nicht gut gehen könnte. Die Frage ist das Wunschdenken oder ist das in unserem Leben Realität? Gott fordert uns in seinem Wort auf, ihm wirklich ganz zu vertrauen. In Sprüche 3 heißt es in den Versen 5 und 6 folgendermaßen, ich denke, jeder von uns kennt dieses Wort. Salomo sagt hier, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Wenn wir uns auf jemanden verlassen, was brauchen wir dann? Vertrauen. Was ist eigentlich Vertrauen? Wikipedia sagt hier Folgendes. Vertrauen ist die Annahme, dass die Entwicklung einer Sache einen positiven oder erwarteten Verlauf nehmen wird. Ein wichtiges Merkmal, und das hat mich irgendwie erschüttert, oder was heißt erschüttert, ich glaube, das ist ein Problem. Ein wichtiges Merkmal des Vertrauens ist es, dass eine Handlungsalternative vorhanden ist. Das heißt ja mit anderen Worten, okay, wenn Plan A nicht funktioniert, dann habe ich Plan B. Denn wenn diese Handlungsalternative nicht da ist, dann sprechen wir von Hoffnung. Dann gibt es nur diesen einen Weg. Und ich glaube, dass gerade das, diese Handlungsalternative für uns Christen oft das Problem ist. Dass wir vor einer Entscheidung stehen, wir von Gott diese Entscheidung erbeten und wir wünschen, dass Gott uns hier einen Weg zeigt, aber wir haben immer noch die Möglichkeit, einen anderen Weg zu gehen. Aber Vertrauen ist, dass wir der Entwicklung einer Sache vertrauen, dass sie einen positiven Verlauf nimmt. Und wenn du Gott in deinem Leben vertraust, dann vertraust du damit darauf, dass dein Leben eine positive Richtung einschlagen wird. Dass du einen positiven Einfluss auf andere wirst ausüben können. Dass dein Leben zu einem Segen wird. Vertrauen ist etwas, das sich in der Gegenwart auswirkt. Vertrauen musst du heute haben, aber auf die Zukunft bezogen ist. Das ist das, was Wikipedia sagt. Und wisst ihr, wenn wir uns mit diesem Gedanken jetzt mal ein wenig auseinandersetzen, Vertrauen ist in unserem Leben eigentlich eine Lebensgrundlage. Ich war teilweise wirklich erstaunt, wie vielen Dingen ich eigentlich blind vertraue, ohne das nachzuprüfen, ohne manchmal überhaupt die Möglichkeit zu haben, etwas prüfen zu können. Aber wenn es darum geht, Gott zu vertrauen, dann möchte man doch am liebsten alles abwägen. Jede Kleinigkeit möchte man irgendwie prüfen können. Ja, wenn ich jetzt diesen Weg gehe, was ist denn dann mit dem nächsten Weg? Was ist mit dem nächsten, mit dem übernächsten Schritt? Aber wenn ich mich bei Facebook anmelde, dann glaube ich, dass die AGBs schon alle zu meinen Gunsten sein werden. Oder zumindest so, dass ich damit leben kann. Gibt es jemanden, der sich die AGBs von Facebook einmal durchgelesen hat? Komplett? 10.000 Seiten? Ah, okay. So, ich habe eine Zahl gefunden, es waren über 10.000 Seiten, die AGBs von Facebook umfassen sollen. Ich war erschlagen. Und da stieß ich auf einen Hobbyfotograf, der war total entsetzt, dass er im Nachhinein mitbekommen hat, dass er sämtliche Rechte an seinem geistigen Eigentum Facebook überträgt. Facebook darf damit machen, was es will. Facebook darf die weiterverkaufen, Facebook darf damit Geld verdienen, Facebook darf damit Werbung machen. Und das Interessante war, es gab einen Fall in den USA, wo eine Frau ein Bild aus ihrer Schwangerschaft eingestellt hat und dieses Bild wurde von Facebook weitergegeben. Sie hat sich in den Medien wiedergefunden und sie kann nichts dagegen machen. Sie hat ihre Rechte abgetreten. Und das Interessante ist, selbst wenn du dein Profil auf Facebook löscht und dort rausgehst, dadurch, dass du diese Bilder veröffentlicht hast, bleibt das Recht bei Facebook. Dennis. Okay, ich hab's, muss ich so zur Kenntnis nehmen, das kann ich nicht beurteilen. Vielleicht trifft ja auch das deutsche Recht zu. Ich wollte mir eigentlich die deutschen AGBs durchlesen und dann hieß es Link nicht erreichbar. Fand ich auch sehr merkwürdig, aber so. Es sei dahingestellt. Was ich sagen möchte, wir vertrauen blind. Ich habe eine Cousine und ihre Kinder sind auf unterschiedlichste Sachen allergisch.
Und sie haben uns besucht und wir haben festgestellt, wie schwierig das ist. Du gehst einkaufen, du liest dir hinten die Inhaltsstoffe durch und dann steht drauf, kann Spuren von Nüssen enthalten. Und dann hast du ein anderes Produkt, da steht nichts drauf. Und okay, ich kaufe das, weil ich vertraue, das, was draufsteht, das wird drin sein. Ich verlasse mich auf meine Eltern. Wenn meine Mutter mir etwas sagt, dem vertraue ich. Und da gibt es so viele Beispiele. Ich war kürzlich bei ATU, habe mit Karte bezahlt und da kommt so ein Kassenbon raus für 3 Artikel. Da stehen solche AGBs drauf. Ich sage, hat sie sich schon jemand durchgelesen? Ich vertraue dem, ich lese mir das nicht durch. Aber das sollen nur kleine Beispiele sein. Wir vertrauen so oft. Und ich bin mir sicher, auch du vertraust vielen Sachen, über die du dir eigentlich noch gar keine Gedanken gemacht hast. Warum fällt es uns manchmal so schwer, auf Gott zu vertrauen? Warum? Kann ein Grund sein, ja. Wir können nicht warten. Weil der Teufel Zweifel sät, ob der Weg wirklich der richtige ist, ja. Allein entscheiden können, sich in eine Abhängigkeit zu begeben, ist immer etwas kritisch, so zur Sparkasse zu gehen oder einfach Geld zu leihen. Sollte wohl überlegt sein. Ja, weil uns Verheißungen vielleicht nicht ganz bewusst sind. Aber sag mal, spielen auch manchmal Enttäuschungen eine Rolle? Weil du ganz persönlich enttäuscht wurdest? Wir werden etwas später noch darauf kommen, ob das wirklich möglich ist. Aber ich glaube, das ist oft unser Empfinden. Wir sind vielleicht enttäuscht worden. Wisst ihr, die Grundlage unseres Vertrauens ist die, dass wir keine schlechten Erfahrungen machen. Das heißt, wenn du mit einer Sache Erfolg hast, dann wird dein Vertrauen in diese Sache immer größer werden. Ich habe über lange Zeit sehr gerne diese Vorwahlen genutzt. Wenn du irgendwo anrufst, heute gibt es ja hauptsächlich diese Flatrates, aber für Auslandsgespräche nutze ich die sehr gerne. Da gibt es eine Seite und dann gucke ich gerade, okay, ich will jetzt nach Kanada anrufen, wo auch immer, und dann nehme ich diese Nummer. Und ein Freund von mir war in Indien und ich wollte ihn in Indien anrufen, rufe diese Seite auf, wunderbar, telefoniere und bekomme am Monatsende eine Rechnung über 200 und was Euro. Mich hat fast der Schlag getroffen. Ich habe noch nie dieses Erlebnis gehabt. Ich meine, 4,5 Cent pro Minute. Und wenn du selbst eine Stunde sprichst, jetzt bin ich nicht so gut im Kopf rechnen, aber nie 200 Euro. Und seitdem bin ich vorsichtig geworden. Denn die Sache ist die, zu mancher vollen Stunde ändern die ihren Tarif und dann statt 4,5 Cent haben sie dann 40,5 Cent. Sie machen damit ihr Geschäft. Und du kannst nichts dagegen tun. So, hast du schlechte Erfahrungen gemacht, dann sinkt dein Vertrauen, dann wirst du kritischer. Dann fängst du an zu hinterfragen. Grundlage ist es, dass wir keine schlechten Erfahrungen machen. Und wisst ihr, wie wichtig es dann ist, dass, wenn wir jemandem versprechen, Wort zu halten, wenn wir jemandem versprechen, was uns anvertraut wurde, für uns zu behalten. Vielleicht teilt dir jemand ein Anliegen mit, vielleicht teilt dir jemand seine größte Not mit. Dann ist es für dich bindend, dass du dich daran hältst. Dass du deinen Freund, deine Freundin, deinen Bruder, deine Schwester, dass du sie nicht enttäuschst. Dass das Vertrauen in dich berechtigt ist. Aber nun lasst uns diese Beispiele im Kopf behalten, aber wir wollen unseren Blick auf etwas anderes richten. Wie sieht es eigentlich mit unserem Vertrauen auf Gott aus? Dieser Gedanke soll uns jetzt beschäftigen. Was sagt uns die Bibel eigentlich über unser Vertrauen. Da heißt es in Markus 10, 24, wie schwer ist es, dass die so ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, ins Reich Gottes kommen. Da kommt ein Mann zu Jesus. Ich glaube, dass es jemand war, der es unbedingt aufrichtig meinte. Und der ihn fragt, Herr, was ist das größte Gebot? Was soll ich tun, dass ich ins Himmelreich komme? Das war die Frage. Dann sagt ihm Jesus, er soll sich an die Gebote halten. Und das hat er von Anfang an getan, von Kindheit an. Und Jesus wusste ja, dass das Problem in seinem Leben viel tiefer lag. Und sein Reichtum, sein Vertrauen, das ist für ihn zum Verhängnis geworden. Und ihr lieben jungen Leute, wir leben in einer Zeit, wo Materialismus einen sehr hohen Stellenwert eingenommen hat. Und wo wir unbedingt darauf achten müssen, was für uns gut ist, was für uns richtig ist. Und ich glaube, so wie Alex das heute Morgen sagte, unbedingt auch hinterfragen müssen, ob es gut für uns ist. Ob das unser Vertrauen in Gott nicht schmälern könnte. Ob das unser Vertrauen in Gott nicht hindern könnte. Ich weiß von einem jungen Mann, der hat sich in seinem Leben das Ziel gesetzt, er will reich werden. Er will sich in seinem Leben einmal einen Porsche leisten können. Wie schwer ist es, dass die so ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, ins Reich Gottes kommen. Im Psalm 118, Vers 8, da heißt es, es ist gut, auf dem Herrn zu vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen. Hier sind eigentlich zwei Gegenpole gezeigt. Da ist auf der einen Seite Gott, das Unsichtbare, das, was wir im Glauben erfassen müssen. Und da ist auf der anderen Seite das Sichtbare, Menschen. Vielleicht deren Unterstützung wir schon erfahren haben, deren Ratschlag wir für uns schon in Anspruch genommen haben. Und dieser Bibelvers sagt uns ganz eindeutig, es ist gut, auf dem Herrn zu vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen. In Hebräer 10, 35 heißt es, werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Das zeigt uns, dass unser Vertrauen auf Gott etwas Beständiges sein sollte. Dass unser Vertrauen nicht aufhört, wenn die Antwort nicht sofort kommt. Wenn wir manchmal warten müssen, länger als uns lieb ist. Und dann gibt es eine schöne Stelle, in 2. Korinther 1, Vers 9, da berichtet Paulus davon, was ihnen alles widerfahren ist und dass sie eigentlich an einem Punkt angekommen waren, wo sie keine Hoffnung mehr hatten. Stell dir das mal vor, kennst du diese Situation in deinem Leben, wo du an einem Punkt angelangt bist, wo du persönlich keine Hoffnung mehr hattest? Wo du am Boden zerstört warst? Und da sagt Paulus, 2. Korinther 1, Vers 9, das geschah aber darum, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst sollen stellen, sondern auf Gott, der die Toten erweckt. Sieh mal, Gott gebraucht die unterschiedlichsten Situationen in deinem Leben, um dein Vertrauen völlig, ganz, einzig auf ihn selbst auszurichten. Gott möchte dich dahin bringen, dass du in jeder Lage, in jeder Entscheidung, was immer dir begegnet, wirklich auf Gott vertraust. Und die Frage ist jetzt, weißt du, weiß ich, dass Gott mich führt? Ich mag nicht wissen, wohin Gott mich führt, aber die Frage ist, weiß ich, dass Gott mich führt? Bruder Roland Stieben war ja jetzt im Juli in Deutschland und er hatte bei uns in Herford eine Predigt gebracht über die Wichtigkeit unserer Entscheidungen. Und er hat das an dem Beispiel Abrams und Lots erläutert und hat uns diese Stelle vor Augen gehalten, als Abram zu seinem Neffen Lot geht und sagt, Mensch, dass sich unsere Herden und die Hirten unserer Herden hier gegenseitig bekriegen und sich gegenseitig in Streit geraten, das kann nicht gut sein. Die Leute um uns her, die kriegen das mit. Wir müssen einen Ausweg aus dieser Situation finden. Und dann ist es interessant, wie diese beiden Männer die Entscheidungen treffen. Abraham überlässt Lot die Entscheidung. Und Lot erhebt seine Augen, guckt auf das Land, orientiert sich an dem, was er sieht, und entscheidet sich, seine Hütten gen Sodom aufzuschlagen. Das heißt, er trifft für sich eine Entscheidung auf der Grundlage dessen, was er sieht. Von Abraham heißt es aber, lasst uns diese Stelle vielleicht einmal aufschlagen, 1. Mose 13. Von Abraham heißt es, schon von Vers 14, 1. Mose 13, lasst uns von Vers 14 lesen. Da nun Lot sich von Abraham geschieden hatte, sprach der Herr zu Abraham, hebe deine Augen auf und siehe von der Stätte an, da du wohnst, gegen Mitternacht, gegen Mittag, gegen Morgen und gegen Abend, denn alles Land, das du siehst, will ich dir geben und deinem Samen ewiglich. Sieh mal, Abraham hat auch gesehen das Land, das Gott ihm geben wollte, aber Gott sagte zu ihm, hebe deine Augen auf, nach Norden, nach Süden, Osten, Westen, da wo Gott ihn hinwies, hebe du deine Augen auf. Und wir wissen, was die Konsequenz dieser oder das Ergebnis dieser beiden Entscheidungen war. Wie sieht es bei uns aus? Welche Erfahrungen haben wir mit Gott gemacht? Welche Erfahrung hast du ganz persönlich in deinem Leben mit Gott gemacht? Beruht eigentlich unser Vertrauen auf Gott auf theoretischem Wissen? Darauf, dass dort in Sprüche 3, Vers 5 und 6 geschrieben steht, verlass dich auf den Herrn? Dafür, dass in Psalm 118 geschrieben steht, es ist gut, auf dem Herrn zu trauen und nicht verlassen sich auf Menschen? Ist es ein theoretisches Wissen, das wir haben? Oder haben wir wirklich diese praktischen Erfahrungen? Wenn wir jetzt zur Grundlage machen, dass unser Vertrauen darauf beruht, dass wir keine schlechten Erfahrungen gemacht haben, wie würde jetzt unser Bruder, unsere Schwester unser Leben bewerten? Würden Sie sagen, dass unser Leben den Schluss zulässt, dass wir schlechte Erfahrungen mit Gott gemacht haben? Sehen unsere Freunde, dass unsere Entscheidungen eigenwillig getroffen werden? Weil das würde ja nichts anderes zum Ausdruck bringen, dass ich mit dem Vertrauen auf Gott schlechte Erfahrungen gemacht habe. Und deswegen meine Entscheidung selber treffe. Welchen Schluss lässt hier unser Leben zu? Und jetzt möchte ich euch diese Frage stellen. Ist es möglich, dass wir in unserem Vertrauen auf Gott enttäuscht werden? Ist das möglich? Ich glaube, zumindest sehe ich das in manchen Gesichtern, dass ihr meiner Meinung sagt, meiner Meinung seid, dass es unmöglich ist, dass wir in unserem Vertrauen auf Gott enttäuscht werden. Ich möchte versuchen, mit der Hilfe Gottes das zu belegen. Jim Elliot, dieser Missionar unter den Aucas, der hat einmal Folgendes gesagt: Nicht alles, um was ich gebetet habe, ist mir zuteil geworden. Aber wenn der Herr manche Wünsche nicht erfüllt hat, so hat das nur dazu gedient, mein Verlangen zu vertiefen. Das hat mich irgendwie beeindruckt. Hat nicht jeder von uns schon einmal diese Erfahrung gemacht, dass ein Herzenswunsch nicht erfüllt wurde? Wozu hat das geführt? Zu einer Enttäuschung, wenn unser Gebet nicht erhört wurde? Oder hat das dazu geführt, dass mein Verlangen zu Gott dadurch größer geworden ist? Dass ich versucht habe zu verstehen, Herr, warum? Warum ist das nicht gut für mich? Oder dass ich versucht habe, Herr, gib mir Frieden darüber. Mach mich stille darüber, dass du mir diesen Wunsch nicht gewährt hast, dass du mir das nicht erfüllt hast. Und Jim Elliot sagt dann weiter: Er hat in mir dadurch einen Hunger nach ihm selbst geschaffen, den ich nie zuvor erlebt habe. Gehst du so mit deinen Enttäuschungen um? Wecken sie in dir wirklich dieses Verlangen nach Gott? Ihm jetzt noch umso mehr zu vertrauen? Und ist das nicht naheliegend? Seht mal, wenn wir als Christen, wir als Kinder Gottes, einen Weg, den Weg mit Gott gehen, und wir haben einen Wunsch und wir glauben, dass das gut für uns wäre, dass es uns vielleicht weiterbringt, dass es für uns ein Segen ist, dass es für uns vielleicht sogar eine Glaubensstärkung wäre, wenn Gott unser Gebet erhört. Und jetzt kommt es genau anders. So, was dann? Entsteht jetzt nicht eine Situation, wo unsere Abhängigkeit von Gott eigentlich noch größer wird? Zeigt mir das nicht, jetzt muss ich erst recht auf Gott vertrauen. Jetzt muss ich Gott erst recht bei seinem Wort nehmen. Und jetzt muss ich erst recht darüber stille werden, Herr. Warum hast du mir diese Ausbildungsstelle nicht gegeben? Herr, warum hast du mir diesen Partner nicht gegeben? Herr, warum konnte ich mir dieses Auto nicht kaufen, das so ideal war? Und wisst ihr, ich glaube, hier kommt noch ein Gedanke rein. Herr, warum bin ich gefallen? Warum konnte ich wieder nicht standhalten? Soll uns das zur Aufgabe zwingen? Soll uns das dazu bewegen? Gut, ich habe doch so auf Gott vertraut. Und wenn ich jetzt nicht weitergekommen bin, wenn Gott mir meinen Wunsch nicht erfüllt hat, dann gebe ich jetzt auf. Dann geht es nicht mehr weiter. Weißt du, das ist die Macht des bösen Einflusses, die dich zur Aufgabe bewegen will. Du sollst dahin kommen, dass du ein Siegesleben führst und du wirst dahin kommen. Wir werden etwas später noch darauf kommen. Aber wie gehen wir mit den Wünschen um, die Gott uns nicht erfüllen lässt? Wenn unsere Wünsche nicht erfüllt werden, sagt einmal, worin suchen wir dann die Ursache? Was können Ursachen dafür sein? Sehr schön. Vielleicht sind unsere Wünsche selbstsüchtig. Was noch? Und das erkennen wir. Ich hoffe, das ist angekommen. Roberto sagt, sie bringen uns vielleicht eher weg von Gott, als dass sie uns wirklich näher bringen. Und wisst ihr, was hier zum Tragen kommt, ist, dass unsere Sichtweise ja eine stark begrenzte ist. Wir meinen vielleicht, dass uns etwas näher zu Gott bringt. Aber in Gottes Augen entfernen wir uns. Was gibt es noch? Was für Hindernisse kann es geben, wenn wir enttäuscht werden? Melissa. Ja. Wenn uns Gott das gibt, worum wir bitten, vielleicht wird das für unsere Nächsten ein Nachteil sein. Sehr schöne Gedanken. Haben wir weitere Punkte? Was kann dazu führen? Wisst ihr, manchmal ist unser Wissen uns im Weg. Ich weiß, da müsste doch jetzt die Wand kommen. Dort müsste doch jetzt der Tisch stehen. Und wenn ich Gott jetzt um eine Entscheidung bitte, dann meine ich doch auch manchmal zu wissen. Und dann ist mein Wissen auch manchmal größer als mein Vertrauen. Manchmal sind das meine Gefühle. Ich habe da einen Menschen vor Augen und wir werden heute Nachmittag ja mehr davon hören. Einen Menschen, von dem ich glaube, der zu mir passt und wo ich vielleicht auch schon Gefühle für ihn habe. Ein starkes Empfinden. Und wisst ihr, die Gefahr ist doch, dass das größer wird als unser Vertrauen. Und kann es nicht auch manchmal sein, dass unsere Angst größer wird? Wenn mich meine Schwester dann so durch das Zimmer geschoben hat, ich habe die Augen manchmal aufgemacht, weil ich Angst hatte. Ist Angst manchmal größer als Vertrauen? Aber wir wollen doch dahin kommen, dass wir Gott vertrauen, dass wir uns zurücknehmen, dass wir uns ganz auf Gott verlassen. Da habe ich ein schönes Gleichnis gelesen von zwei Mönchen in Südeuropa. Ich meine, das spielt jetzt, glaube ich, nicht so die Rolle, aber diese beiden Mönche haben einen Olivenbaum gepflanzt. Nun, der eine pflanzt diesen Olivenbaum und dann sagt der Mensch, diese Pflanze ist ganz jung in der Erde drin. Lieber Gott, sende du einen Regen, denn das ist gut für die Pflanze, dass die Wurzeln schnell Halt fassen und weitergetrieben werden. Gott schickt einen Regen. Nach einer Zeit, Herr, jetzt wäre es gut, wenn die Sonne scheinen würde. Und Gott, er lässt die Sonne scheinen. Er ist dankbar dafür. Jetzt hat der Olivenbaum diese Eigenart, dass wenn Frost kommt, dann stärkt das die Rinde, diesen äußeren Ring des Stämmchens. Und jetzt betet er, Herr, jetzt lass doch einen Frost kommen, damit diese Rinde des Bäumchens gestärkt wird. Gott lässt diesen Frost kommen. Und das Merkwürdige ist, obwohl alles gut und richtig ist für dieses Olivenbäumchen, der Baum geht ein. Und jetzt geht dieser Mönch zu seinem Bruder und sieht, dass sein Bäumchen gedeiht, das wächst, steht in voller Kraft. Er sagt, was hast du gemacht? Ich habe gebetet, dass es regnen soll, dass die Sonne scheinen soll. Und dann sagt er, weißt du, ich habe zu Gott gesagt, Herr, du hast die Pflanzen doch alle geschaffen. Und du weißt doch, was für dieses Olivenbäumchen gut ist. Bitte lass du es wachsen. Lass du es gedeihen und gib du das, was die Pflanze zum Wachsen braucht. Und wisst ihr, ich glaube, in unserem Leben ist das manchmal ähnlich. Wir meinen zu wissen, was gut für uns ist. Wir meinen zu wissen, jetzt bräuchten wir Sonnenschein, jetzt bräuchten wir etwas Regen und jetzt würde etwas Frost auch gut tun. Aber Gott der uns geschaffen hat. Und David sagt, dass er auch nur einer unserer Tage gelebt ist, sind sie vor Gott ja alle offenbar. Und wenn wir uns so in die Hände Gottes begeben, dann dürfen wir doch ganz sicher sein, dass das, was Gott uns gibt, gut sein wird für unser Leben. Salomo erfordert uns hier in diesem Textwort auf, verlass dich auf den Herrn. Wer war eigentlich Salomo? Was bedeutete das eigentlich für diesen König? Ich meine, der wird uns doch nicht einen Rat geben, er wird uns doch nicht eine Empfehlung geben, die er selbst für sich nicht in Anspruch genommen hätte. Und ich muss gestehen, dass ich dadurch einen großen Segen empfangen habe, als ich mir vor Augen hielt, wie Salomo eigentlich an die Sache rangegangen ist. Als er jetzt zum König gekrönt wurde, da lesen wir in 1. Könige 3, da heißt es von Vers 7, 1. Könige 3 von Vers 7, nun Herr, mein Gott, du hast deinen Knecht zum König gemacht an meines Vaters David statt. So bin ich ein junger Knabe, weiß nicht weder meinen Ausgang noch Eingang. Und dein Knecht ist unter dem Volk, das du erwählt hast, einem Volke so groß, dass es niemand zählen noch beschreiben kann vor der Menge. So wollest du deinem Knecht geben ein gehorsames Herz, dass er dein Volk richten möge und verstehen, was gut und böse ist. Denn wer vermag dies dein mächtiges Volk zu richten? Das gefiel dem Herrn wohl, dass Salomo um ein solches bat. Und Gott sprach zu ihm, weil du solches bittest und bittest nicht um langes Leben, noch um Reichtum, noch um deiner Feinde Seele, sondern um Verstand, Gericht zu hören, siehe, so habe ich getan nach deinen Worten. Siehe, ich habe dir ein weises und verständiges Herz gegeben, das deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Dazu, was du nicht gebeten hast, habe ich dir auch gegeben, sowohl Reichtum als Ehre, dass deinesgleichen keiner unter den Königen ist zu deinen Zeiten. Und so du wirst in meinen Wegen wandeln, dass du hältst meine Sitten und Gebote, wie dein Vater David gewandelt hat, so will ich dir geben ein langes Leben. Und Salomo, da er erwachte, siehe, da war es ein Traum. Mich hat dieser Abschnitt tief beeindruckt. Salomo, ein junger Mann, König, Gewalt, Macht über ein ganzes Volk. Und Gott fragt ihn, was willst du haben, Salomo? Was soll ich dir geben? Was bedeutete das für Salomo? Salomo erkannte seine begrenzten Möglichkeiten. Er sah sich als junger Mann einfach vor einer Herausforderung, von der ihm klar war, dass er das nie schaffen wird. Der schafft das alleine nicht. Aber wenn Gott ihm Weisheit gibt, wenn Gott ihm hilft, dann wird er diese Aufgabe lösen können. Wie immer dein Weg ist, was immer vor dir ist, wenn du dich auf Gott verlässt, dann wird dein Weg in die richtige Richtung gehen. Und der erste dokumentierte Fall von Salomo, da kommen zwei Huren zu ihm mit einem Kind. Und jede behauptet, es wäre ihr Kind. Und ihr kennt ja die Geschichte. Und als Salomo hier das Urteil spricht und ihnen sagt, wessen Kind es ist, dann staunt das Volk über diese Weisheit Salomos. Und woher kam das? Die Grundlage ist ja dieses Gebet Salomos gewesen. Gott bekennt sich dazu. Was heißt das jetzt aber für unser Leben? Heißt das nicht so viel, dass wir unsere Abhängigkeit von Gott erkennen müssen? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt in unserem Gottvertrauen. Wir müssen unsere Abhängigkeit von Gott erkennen. Solange wir glauben, dass wir selbst in der Lage sind, solange wir glauben, dass wir selbst unsere Probleme lösen können, sind wir noch nicht in der Lage, unser Vertrauen wirklich auf Gott zu setzen. Und ich erlebe da am Arbeitsplatz immer wieder diese Situationen, dass ich vor einem Problem stehe und irgendwann an einen Punkt komme, wo ich nicht weiterkomme. Und wo ich mich dann frage, warum schaffe ich das nicht? Worin liegt das Problem eigentlich? Und ich habe schon so oft erfahren müssen, dass Gott mir dann zu verstehen gibt, weil du dir selbst traust. Weil du nicht mich um die Lösung bittest. Und so oft habe ich dann schon im Stillen gebeten, Herr, zeige mir die Lösung dieses Problems. Und ich darf das wirklich zur Ehre Gottes sagen. Das sind manchmal nur Minuten, manchmal dauert das Tage, aber Gott hilft, dieses Problem zu lösen. Wir müssen unsere Abhängigkeit von Gott wirklich erkennen. Und vielleicht ist das ein Punkt auf deiner persönlichen Gebetsliste, dass du sagst, Herr, hilf mir, dass ich in meinem Leben die Abhängigkeit von dir erkenne. Dass mir das wirklich bewusst ist, in meinem Gottdienen, in meinem Umgang mit meinem Nächsten, in meiner Mission, in meinem Glaubensleben. Dass ich wirklich erkenne, ich bin von Gott abhängig. Und wenn du das erkannt hast, Herr, ich verlasse mich auf dich, ist diese Abhängigkeit dann nicht viel einfacher? Erkennen wir unsere Abhängigkeit in den Kämpfen gegen den Einfluss des Bösen? Sag mal, kämpfst du immer noch alleine gegen deine ganz persönlichen Probleme? Glaubst du immer noch für dich selbst die Versuchung, in der du schon so oft gefallen bist, ihr alleine zu begegnen? Wie viele Enttäuschungen willst du noch hinnehmen müssen? Und wisst ihr, ich musste das in meinem eigenen Leben erfahren. Bis man an diesen Punkt gekommen ist, Herr, das kann nicht dein Wille sein. Das kann nicht in deinem Ratschluss sein, dass ich in dieser Sache immer wieder falle. Gottes Wort spricht von einem Siegesleben. Gottes Wort spricht davon, und diese Bibelstelle hat mir geholfen, dass unsere Versuchungen nie größer sein können als Gottes Kraft. Und ich möchte euch jetzt 1. Korinther 10, Vers 13, wir haben dieses Wort heute Morgen schon gehört, aber ich möchte euch das jetzt einmal nach der neuen Genfer Übersetzung lesen. Erste Korinther 10, Vers 13. Die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für unser Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Hör mal, ist es Gottes Wille für dich, dass du in einer Versuchung nicht bestehen könntest? Gott wird in Zukunft keine Prüfung in deinem Leben zulassen, die deine Kraft übersteigt. Und wenn Tuningen 2011 vorbei ist und du in den Alltag zurückgehst, nimm diesen Gedanken weg. Nimm diesen Gedanken mit. Bei der nächsten Versuchung, die kommt, begegne ihr in dieser Abhängigkeit von Gott und in dieser Gewissheit. Die Versuchung ist nicht größer als die Kraft, die ich habe, um ihr zu begegnen. Denn wenn Gott euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Hör mal, das ist Gottes Wort. Und wenn du den AGBs vertraust und wenn du den Inhaltsangaben auf den Lebensmitteln vertraust, dann vertrau doch diesem Wort, dass Gott einen Weg aus deiner allergrößten Versuchung, aus deiner allergrößten Not hat. Was ist wichtig? Begib dich endlich in die Abhängigkeit Gottes. Hör auf, selber zu kämpfen. Das entbindet dich nicht von der Verantwortung, sondern bekenne Gott ganz gezielt dein Problem. Sage Gott ganz gezielt, wo deine Versuchung ist. Nenne das Kind beim Namen. Und beruf dich aus auf 1. Korinther 10, Vers 13, dass Gott dieses Wort in deinem Leben wahr werden lässt. Ich würde dir empfehlen, schreib dir das irgendwo auf einen Zettel, dass du regelmäßig drauf guckst. Speichere dir das irgendwo ab. Lass dich mit diesem Wort immer wieder konfrontieren und begib dich in die Abhängigkeit Gottes. Erkenne deine Abhängigkeit von Gott und vor allen Dingen lebe sie aus. In den Kämpfen gegen den bösen Einfluss. Begib dich in die Abhängigkeit Gottes in deinen Entscheidungen, die du zu treffen hast. Wir sprachen am Montagnachmittag, wie wir den Willen Gottes erkennen können. Und weißt du, wo immer du erfährst, dass eine Sache für dich zwei Optionen offen hat, zwei Wege offen hält, die sich auf dein persönliches Leben, auf dein Glaubensleben auswirken, die sich auf deine Vorbildfunktion auswirken. Begib dich da in die Abhängigkeit Gottes. Was will ich damit sagen? Weißt du, wenn du jetzt in den Supermarkt gehst und du stehst vor dem Danone-Joghurt und vor dem Ehrmann-Joghurt, das spielt überhaupt keine Rolle. Du darfst nehmen, was dir schmeckt, was dir gefällt. Aber an der Stelle, wo du Entscheidungen zu treffen hast, die dein Glaubensleben betreffen, die das beeinflussen werden und die deine Vorbildfunktion vor anderen, dein Erscheinen betreffen, da begib dich in die Abhängigkeit Gottes und triff die Entscheidung mit ihm. Vielleicht arbeitest du schon in der Gemeinde irgendwo mit. Vielleicht singst du im Jugendchor mit, spielst im Orchester. Vielleicht arbeitest du mit den Sonntagsschulkindern. Was immer deine Aufgabe ist, begib dich doch hier in die Abhängigkeit von Gott. Das wird die Grundlage dafür sein, das wird die Bestätigung dafür sein, dass auf deiner Arbeit ein Segen ruhen wird. Dinge, die du für den Herrn tust, fange sie mit ihm an und beende sie mit ihm. Julia sagte uns das am Montag in der Morgenandacht. Der Herr Jesus, als er auf der Erde seine Wirkungszeit begann, begann er mit einem Gebet. Mit der Abhängigkeit vom Vater. Und als er seine Wirkungszeit beendete am Kreuz, beendete er seine Wirkungszeit mit dem Gebet. Erkenne deine Abhängigkeit auch in deiner begrenzten Sicht der Dinge. Roberto sagte das vorhin. Manchmal meinen wir, uns etwas zu wünschen, was uns zu Gott näher bringen würde. Aber Gott sieht weiter. Ich hatte vorhin schon kurz dieses Beispiel Du hast vielleicht die Ausbildungsstelle nicht bekommen, von der du meintest, es ist die richtige. Gott sieht weiter. Lass dich davon nicht runterziehen. Lass dich davon nicht entmutigen, sondern vertraue auf Gott. Erkenne deine Abhängigkeit doch auch in deinen begrenzten Möglichkeiten. Bruder Walfried, du wirst es mir hoffentlich gestatten, dass ich das, was du gestern sagtest, vielleicht auch wiedergebe. Bruder Walfried sagte, dass er von seinem Arbeitgeber aus zu einer Schulung geschickt wurde und dort eine CNC-Programmierung erlernen musste. Und er sagte, er wusste nicht, wie er das schaffen sollte. Er sagte, Mensch, mit dem PC sind wir nicht aufgewachsen. Und ein völlig neues Metier, das sind jüngere Leute, die weit pfiffiger sind in diesen Bereichen. Aber er sollte mit zu dieser Schulung. Und dann sagte er, Herr, du siehst meine begrenzten Möglichkeiten. Du siehst, dass ich gar nicht weiß, was soll ich da machen? Und er begab sich in die Abhängigkeit Gottes. Und das Schöne ist, Gott hat das so gebrauchen können, diese Abhängigkeit so gebrauchen können, dass es für ihn überhaupt kein Problem war, das zu erlernen. Und dass sich andere letztendlich noch darüber wundern. Deswegen begib dich in die Abhängigkeit Gottes, in deinen begrenzten Möglichkeiten. Wenn du irgendwie siehst, ich kann nicht. Mose ging das genauso. Ich kann nicht. Aber begib dich an dieser Stelle in die Abhängigkeit Gottes. Und begib dich auch in die Abhängigkeit Gottes, wenn du dein begrenztes Verständnis vor dir hast, Dinge nicht begreifen kannst, dir Dinge unklar sind. Bete dafür, dass Gott dir deine Abhängigkeit zeigt und lebe sie aus. Ihr lieben jungen Leute, sind wir wirklich bereit, uns ganz auf Gott zu verlassen? Das ist nicht so eine Frage, die man einfach mit einem Ja beantworten wird können. Oder mit einem Nein. Ich glaube, kaum einer von uns würde heute Nein sagen. Aber wisst ihr, ich denke, das ist eine Frage, die wir mit ins Gebet nehmen sollten. Wo wir uns vor Gott prüfen, Herr, bin ich wirklich in der Lage, bin ich wirklich an dem Punkt in meinem Leben, wo ich mich ganz auf dich verlasse? Als Robert über diesen Gedanken dieses Einflusses des Zeitgeistes sprach, dieses Thema Sicherheit, bin ich wirklich in der Lage, mich, wenn es um das Thema Sicherheit geht, mich ganz in die Hände Gottes zu übergeben? Von Johannes und Petrus, dieses Beispiel, das hat mich in meiner Vorbereitung so beeindruckt, lesen wir, nachdem sie Pfingsten erlebt haben, nachdem sie die Heiligung erfahren haben, da gehen sie in den Tempel und vor des Tempels Tür sitzt dieser gelähmte Mann. Und er bittet um eine Spende. Und das ist mir irgendwie so bewusst geworden. Johannes und Petrus sagt, wir haben weder Gold noch Silber. Wir haben nichts. Aber sie haben sich auf Gott verlassen. Sie haben sich in die Abhängigkeit Gottes begeben. Das, was wir haben, das geben wir dir. Im Namen Jesus Christus stehe auf und wandle. Merken wir diese Abhängigkeit von Gott? Und sind wir wirklich bereit, uns so in diese Abhängigkeit zu begeben? Wisst ihr, diese Abhängigkeit, sie wird uns früher oder später nach dem Kreuz zum Altar führen. Wenn wir bei dieser Abhängigkeit von Gott bleiben werden, werden wir früher oder später an diesen Punkt kommen, wo wir Gott unser ganzes Leben weihen und uns völlig und ganz Gott übergeben. Deswegen, wenn es um dein persönliches Leben geht und dein Verlassen auf Gott, dein Vertrauen auf Gott, dann bete ehrlich, bete frühzeitig und bete anhaltend. Lasst uns noch kurz stehen bleiben bei den weiteren Gedanken, die Salomo uns hier mitgibt. Er sagt hier, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Eine andere Übersetzung sagt hier, setze dein Vertrauen ungeteilt auf den Herrn. Und ist es nicht Tatsache, dass uns genau das schwerfallen will? Dieses ungeteilte Gottvertrauen, wirklich von ganzem Herzen, ist nicht oftmals dieser Keim der Angst da, dass doch etwas schiefgehen könnte? Weißt du, dann bete ganz gezielt für deine Angst. Nenne deine Not Gott beim Namen. Ist da vielleicht dein persönliches Empfinden, sind da vielleicht deine Wünsche im Weg? Dann bete doch ganz gezielt dafür, dass Gott dich davon frei machen würde. Warum ist das manchmal so schwer? Weil sich keiner von uns gerne in die Abhängigkeit eines anderen begibt. Darum will uns das manchmal schwer fallen. Aber Gott will, dass wir uns von ganzem Herzen auf ihn verlassen. Denn Gott ist es letztendlich, der weitersieht. Und warum ist denn gerade das so wichtig, dass wir ungeteilt auf Gott vertrauen? Wisst ihr, durch unser Eingreifen, wodurch immer das bedingt ist, sei es durch die Angst, sei es durch unsere Wünsche, sei es durch die Abhängigkeit, in die wir uns nicht begeben wollen, was immer uns hier beeinträchtigt, damit stellen wir uns in den Weg Gottes. Damit hindern wir Gott bei seinem Wirken. Und das ist biblisch. Wir lesen zum Beispiel von König Asa, dass er ein König war, der das tat, was dem Herrn wohlgefiel. Und Asa musste einmal in einen Krieg ziehen gegen das Volk der Moren. Asa konnte auf 580.000 Mann zurückgreifen. Das war seine Heeresgröße. Aber die Mohren, die kamen mit etwa 1 Million. Und dann betet Asa zu Gott. Wir können das in 2. Chronik 14, Vers 10 nachlesen. Wir haben gestern von Josaphat in ähnlicher Weise gehört. 2. Chronik 14, Vers 10, da heißt es, und Asa rief den Herrn, seinen Gott, an und sprach, Herr, es ist bei dir kein Unterschied, zu helfen unter vielen oder da keine Kraft ist. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir verlassen uns auf dich und in deinem Namen sind wir gekommen, wieder diese Menge. Herr, unser Gott, wider dich vermag kein Mensch etwas. Und dann in Kapitel 15, Vers 2 heißt es, von Vers 1, und auf Asaria, den Sohn Odets, kam der Geist Gottes, der ging hinaus Asa entgegen und sprach zu ihm, höret mir zu, Asa und ganz Juda und Benjamin, der Herr ist mit euch, weil ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Werdet ihr aber ihn verlassen, so wird er euch auch verlassen. Und dann ein paar Jahre später, da zieht ein anderer König gegen Asa auf, Baesa, der König Israels. Und Gottes Wort sagt uns nicht, was Asa jetzt dazu bewogen hat, den König der Syrer um Hilfe zu bitten. Asa sendet Silber und Gold zu dem König der Syrer und bittet ihn um Hilfe im Kampf gegen Baesa. Und der König der Syrer erhilft ihm, und dann kommt Hanani, der Prophet, zu Asa und sagt, 2. Chronik 16, Vers 7, dass du dich auf den König von Syrien verlassen hast und dich nicht auf den Herrn, deinen Gott, darum ist die Macht des Königs von Syrien deiner Hand entronnen. Weißt du, wenn du dich selbst mit deinen Ängsten, mit deinen Empfindungen, ihr habt diese Punkte hier aufgeschrieben, wenn du dich damit in deinem Vertrauen auf Gott hindern lässt, stellst du dich dem Wirken Gottes in den Weg. Du nimmst Gott die Möglichkeit, dir zu helfen. Und deshalb ist gerade das wichtig. Jeremia bringt es so zum Ausdruck, er sagt sogar, dass auf dem Menschen, der sich, auf der Mensch, der sich auf Menschen verlässt, auf diesem Menschen liegt ein Fluch. In Jeremia 17, Vers 5. Und er vergleicht diese Menschen mit einem Wacholderbusch in der Wüste. Vielleicht ist es ein Fotomotiv, das ihr schon oft gesehen habt. Dürre Äste, kaum Blätter, ganz kleine Blätter, wenn er noch welche hat. Aber ein Mensch, der sich auf Menschen verlässt, der ist wie ein solcher Wacholderbusch in der Wüste. Aber der Mensch, der sich auf Gott verlässt, der ist wie ein Mann an Wasserbächen gepflanzt, in einem Fluss, der Früchte bringt, dessen Leben Segen wirkt, der zu einem positiven Einfluss für andere wird. Paulus sagte einmal, nach der neuen Genfer Übersetzung, das ist die Bibelstelle aus Philipper 3, Vers 8, Jesus Christus, meinen Herrn zu erkennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Jesus Christus ist für Paulus in seinem Leben etwas so Großes geworden, dass wenn er sich auf etwas anderes verlässt, nur verlieren könnte. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Ich glaube, das ist eine Bibelstelle, die manchem etwas Probleme bereiten will. Ich las da ein Beispiel, das das vielleicht sehr gut zum Ausdruck bringt. Von einem alten Bruder, die haben sich in einem Hauskreis versammelt und haben eine Andacht gehalten. Und der alte Bruder las aus der Schöpfungsgeschichte, las davon, wie Gott den Menschen geschaffen hat, Adam und Eva. Und dann schlägt er auf seine Bibel die Seite um und er hat nicht gemerkt, dass er mehrere Seiten erwischt hat und umschlug. Und er kam dann an die Stelle, wo Gott Noah anwies, wie die Arche gebaut werden sollte. Und dann, ja, von innen und außen mit Pech angestrichen und 300 Ellen lang und 50 Ellen breit und 30 Ellen hoch und liest diese Abschnitte, und wie er dann zum Ende kommt, schlägt er wohl so seine Bibel zu und sagt, ja, liebe Geschwister, verstehen können wir das nicht, aber glauben müssen wir das. So, er hat das so darauf bezogen, Gott hat die Frau geschaffen, von innen und von außen mit Pech bestrichen und dann diese Größenangaben da, und verstehen können wir das nicht, aber das ist Gottes Wort, glauben müssen wir das. Ich meine, ein alter Bruder, man hat es ihm ganz sicher übersehen. Aber das ist nicht die Art und Weise, wie Gott von uns fordert, dass wir unseren Verstand ausschalten sollen. Wir sollen durchaus unseren Verstand nutzen. Wir sollen durchaus Gott darum fragen, was sein Wille für uns ist, um Wegweisung bitten. Und dafür brauchen wir ja unseren Verstand. Sonst wären wir gar nicht in der Lage, den zu erkennen. Das heißt, es schließt sich hier schon direkt aus. Wenn Salomo sagt, verlass dich auf dem Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, dann heißt das nicht, wir sollen unseren Verstand ausklammern, ausschließen, denn dann würden wir gar nicht Gottes Willen für uns erkennen können. Aber was heißt das eigentlich? Als Petrus am Ufer ist, die Netze pflegt, die ganze Nacht auf dem See war und nichts gefangen hat, und Jesus dann zu ihm sagt, Petrus, fahrt jetzt noch einmal raus auf den See und werft die Netze zur Rechten aus. Dann sagt Petrus, Herr, wir waren die ganze Nacht draußen. Wer fährt tagsüber raus und fängt an, das Netz auszuwerfen und Fische einzuholen? Das ist völlig unlogisch. Aber auf dein Wort. Meister, weil du das gesagt hast, mache ich das. Und ich glaube, hier erkennen wir ganz klar, wenn Gott uns einen Auftrag gibt, wenn Gott uns zu verstehen gibt, was wir tun sollen, dann sollst du ihm ganz vertrauen. Und dann sollst du nicht Dinge hervorbringen, die dir vernunftsgemäß oder logischer wären, die dich davon abhalten würden, Gottes Willen zu tun. Herr, auf dein Wort. Wie war das mit Abraham? Gott verheißt ihm einen Sohn. Abraham wartet Jahrzehnte auf diesen Sohn. Und schon als er selbst die körperlichen Voraussetzungen und auch Sarah diese körperlichen Voraussetzungen schon gar nicht mehr mitbringen, da schenkt Gott ihnen diesen verheißenen Sohn, Isaak. Und dann kommt Gott an und sagt, so Abraham, ich habe dir diesen Sohn gegeben. Und diesen Sohn sollst du opfern. Wäre Abraham nicht berechtigt zu sagen, Herr, das ist doch unlogisch. Du hast doch gesagt, du willst meinen Samen machen wie die Sterne unter dem Himmel und wie der Sand am Meer. Und ich bin jetzt so alt und jetzt habe ich diesen einen Sohn und den soll ich opfern? Völlig unlogisch. Aber für Abraham gab es gar keine andere Wahl. Abraham sagt ganz klar, natürlich. Er vertraute Gott. Und wenn Gott bis hierhin seine Verheißungen erfüllt hat, dann wird er das auch weiter tun. Und als Paulus an das Ende seiner dritten Missionsreise kommt und dann der Geist Gottes ihm schon zeigt, wenn du jetzt zurück nach Jerusalem kommst, dich erwartet dort Gefangenschaft, dich erwartet dort Verfolgung, dich erwartet dort eine harte Zeit. Und Paulus spricht darüber. Paulus betet mit Geschwistern darüber. Und diese Geschwister, die kommen mit einem gut gemeinten Rat. Paulus, warum? Du bist jetzt hier noch in Ephesus. Du hast noch die Chance. Du musst doch nicht zurück. Menschlich gesehen, vernunftsmäßig, wäre das doch einfach das Klarste. Aber was sagt Paulus? Selbst wenn ich dort sterben müsste. Und wenn dieser Weg vielleicht der unvernünftigste wäre und jeder Mensch sagen würde, hör mal, Paulus, jetzt übertreib nicht. Und dann sagt Paulus, und ich gehe ihn doch, weil Gott mich diesen Weg gewiesen hat. Ich muss zurück nach Jerusalem. Ich muss dort das Werk, das Gott angefangen hat, das muss ich zu Ende bringen. Und lieber junger Mensch, erscheint es dir vielleicht auch manchmal in deinem Leben so, dass etwas unlogisch ist? Scheint dir manchmal auch der Weg Gottes überhaupt nicht nachvollziehbar zu sein? Aber doch, du hast dafür gebetet, du bist diesen Weg im Vertrauen auf Gott gegangen. dann soll dich dieses Wort dazu ermutigen, dich ganz auf dem Herrn zu verlassen. Von ganzem Herzen und nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen. Und hier möchte ich einfach nur unterstreichen, das ist ja eindeutig genug, aber wirklich in allen deinen Wegen. Gottes Wort fordert uns heraus, genauso wie hier in diesen beiden Versen. Gottes Wort fordert uns heraus, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Bin ich wirklich bereit, mich ganz auf Gott zu verlassen? Bin ich wirklich bereit, diesen Weg Gottes zu gehen? Bin ich wirklich bereit, mein eigenes Wissen, mein eigenes Verständnis, meine eigene Auffassung dessen, worum es in meinem Leben geht, zurückzunehmen und von ganzem Herzen ungeteilt auf Gott zu vertrauen? Das ist die Frage, die Gott dir heute Morgen stellt. Du wirst darauf die Antwort geben müssen. Und weißt du, wenn du mit einem Ja antwortest, dann möchte ich dir etwas mitgeben, was mich persönlich sehr ergriffen hat. Und das ist diese Verheißung Gottes. So wird Gott dich recht führen. Wenn du Ja sagst zu dieser Herausforderung Gottes, dann verpflichtet sich Gott dazu. Dann gibt er dir Brief und Siegel. Dann werde ich dich recht führen. Gott hat auf der Grundlage seines Wortes keine andere Möglichkeit. Man wagt sich gar nicht, so etwas auszusprechen. Aber wenn wir das Angebot Gottes annehmen, wenn wir diese Herausforderung annehmen, dann wird Gott dich recht führen. Das ist die Konsequenz unseres Gehorsams Gott gegenüber. Und jetzt denke einmal an dein Leben zurück. Setze dir in deinem Leben Meilensteine, in denen du Gottes Führung wirklich erfahren hast. Und auf der Grundlage dieser Erlebnisse, dieser Segnungen, befiehl dich auch weiterhin in die Hände Gottes. Denn weißt du, Menschen, die sich auf Gott verlassen, die sind in der Lage, das Unmögliche möglich zu machen. Und ich bin mir ganz gewiss, dass das doch in Bezug auf unseren Dienst für Gott auch unser Wunsch ist. Dass auch wenn die Welt von allen Seiten auf uns hereinbricht und wir unter diesem Einfluss dieser Welt stehen und diese Geister dieser Welt von uns Macht ergreifen wollen, wir wollen doch zu den Menschen gehören, die Unmögliches möglich machen können, die diesen Mächten der Finsternis widerstehen können. Und deswegen verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen. So wird er dich recht führen. Amen.